Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Naomi Osaka und Jennifer Brady bestreiten das Finale bei den Frauen. Novak Djokovic ist der erste Finalist bei den Herren. Und wir haben noch einige Ergebnisse im Doppel und im Mixed. Das sind so die Schlagzeilen des heutigen Tages hier bei Chip and Charge und unserem Daily Down Under auf meinsportpodcast.de, zu dem ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Haben wir heute die Übergabe des Tennis in andere jüngere Hände gegeben, wenigstens bei den Frauen?
Ja, ich meine, das kann natürlich sein, dass die schon vor einiger Zeit stattgefunden hat. Serena hat ja auch einige Finals schon gegen jüngere Spielerinnen verloren. Das letzte, in dem sie stand, gegen Bianca Andreescu bei US Open. Ich wollte es gerade mal überlegen, aber dazwischen hat sie keins mehr erreicht. Also kann sein, dass die Stabübergabe schon vor einiger Zeit passiert ist. Das Erstaunliche hier, sie war, so schien es zumindest, eigentlich am Maximum ihrer Fähigkeiten in der Bestform, die sie erreichen kann, und war halt trotzdem chancenlos. Und daher kann man das vielleicht schon als ein finales Schließen ihrer Dominanz sehen oder des Buches, wo Dominanz Serena Williams draufsteht. Was aber nicht unbedingt heißen muss, dass sie nie wieder einen Grand Slam gewinnt, aber da können wir dann noch gleich drüber sprechen.
Mir geht es gar nicht darum, dass Serena Williams hier ausgeschieden ist. Mir geht es darum, gegen wen Serena Williams ausgeschieden ist. Gegen Naomi Osaka, weil ich habe das Gefühl, oder beziehungsweise in mir keimt das Gefühl auf, und das ist auch schon ein bisschen länger, dass Naomi Osaka für die 20er im Tennis das sein kann, was Serena Williams in den Nullerjahren für das Tennis war. Vor allen Dingen für das Frauentennis, aber insgesamt ja auch. Serena Williams war und ist eine Ikone des Tennissports, nicht nur bei den Frauen, sondern insgesamt. Und man braucht bei Serena Williams nur den Vornamen nennen, Serena, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ich habe das Gefühl, dass Naomi Osaka sich ihrer Rolle, und da kommen wir gleich noch drauf, relativ bewusst ist, was sie für eine Rolle hat in den nächsten Jahren, dass die schon ausfüllt und dass das heute durch diesen Sieg und durch diesen klaren Sieg dann auch nochmal in Stein gemeißelt worden ist.
Wir dürfen halt eins nicht vergessen. Im Moment taucht sie primär nur bei den Australian Open und US Open auf. Und wenn wir jetzt wieder nichts sehen, so richtig von ihr die nächsten 7 Monate, und wenn sie in Paris und in London früh ausscheidet, so wie sie es bisher eigentlich immer gemacht hat, dann finde ich, ist es schwer, die Rolle von Serena Williams wirklich zu übernehmen. Wenn ihr das gelingt, dort auch aufzuschließen und sagen wir, sie erreicht dort 2 Halbfinals oder 1 Finale und 1/4 Runde, dann kann man darüber anfangen zu sprechen, aber da sehe ich schon noch einen großen Unterschied im Moment.
Serena Williams und Naomi Osaka haben heute das Halbfinale bestritten, das erste. Und jetzt habe ich vielleicht auch so ein bisschen was vorweggenommen. Aber es wurde mit sehr, sehr viel Interesse auf dieses Match geguckt, weil, Philipp hat es gerade eben gesagt, Serena Williams in exzellenter Form war und sich nochmal wirklich in exzellente Form gebracht hat. Sie hat sich bewegt wie seit Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Und sie hat auch in den ersten Runden bis zum Viertelfinale hat sie wirklich famoses Tennis gespielt und ihre Gegnerin meistens beherrscht. In diesem Halbfinale traf sie jetzt auf Naomi Osaka, gegen die sie auch schon gewonnen hat. Und das letzte Mal, beziehungsweise das eindrücklichste Match, was die beiden ja bestritten haben, ist das US Open-Finale dann von vor 2 Jahren. Aber in diesem Fall war es so, dass Serena Williams den besseren Start hatte in das Match. 2-0 führte und dass man aber das Gefühl hatte, nach so 20, 25 Minuten hatte Naomi Osaka dieses Match übernommen und von da an gab es kein Zurückgucken mehr von Naomi Osaka und dann nahm dieses Spiel so eine Wendung bzw. eine Fahrt auf, wie man es sehr häufig bei Serena Williams in späteren Runden in den letzten Jahren gesehen hat, dass sie prinzipiell eher chancenlos ist gegen Gegnerinnen, gegen Simona Halep zum Beispiel auch in Wimbledon, gegen Bianca Andreescu, gegen Naomi Osaka bei den US Open, dass sie nicht diese Möglichkeiten hat, so ein Spiel zu drehen oder auf ihre Seite zu ziehen.
Ja, du hast den Knackpunkt schon genannt, das war dies 0-2, stand 30-40 aus der Sicht von Osaka und ich glaube, sie bringt entweder Ass oder einen Service-Winner rein und gewinnt danach ganz schnell das Aufschlagspiel. Danach war sie dann auch drin und am Ende des ersten Satzes stehen bei ihr nur, mal wieder muss man sagen, bei Osaka 36% erster Aufschläge, aber sie hat es dann trotzdem einfach sehr effizient gemacht und ich hatte das Gefühl, nachdem sie diese Stufe gezündet hat, wo sie eben gemerkt hat, hey, okay, wenn es wirklich drauf ankommt, dann kommt der Aufschlag und bei denen gewinne ich hier auch einfach die wichtigen Punkte, dass da dann auch sie in der Lage war, ihr Grundlinienspiel besser abzurufen. Und es hat sich dann ja auch im Laufe des Matches immer weiter gesteigert. Und im zweiten Satz war sie dann auch wirklich ziemlich dominant von der Grundlinie gegen Serena Williams. Aber sie war ab diesem Moment wirklich in der Lage, Williams auf Armlänge zu halten. Und es wäre sehr spannend gewesen, wenn sie auf 0-3 gegangen wäre, wäre der erste Satz dann schon weg gewesen. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass Serena das dann schon hätte nach Hause bringen können und dann hätten wir hier unter Umständen ein ganz anderes Match gehabt. Aber es war, ja, es war schon erstaunlich. Es war eine Naomi Osaka, die eigentlich in jedem Bereich mindestens ein klein bisschen besser war heute als Serena Williams. Angefangen eben ab diesem Moment, wo die Aufschläge reingingen, als es auf einmal ganz eng zu Anfang des Matches war.
Du hast den Aufschlag erwähnt von Naomi Osaka. Sie hatte hinterher dann auch gesagt, so ein bisschen nervös sei sie auch gewesen, aber den Aufschlag konnte sie dann für sich verbuchen. Was mir aufgefallen ist dann während des Matches ist, wie gut und wie konsequent Naomi Osaka in den Rallyes war, wenn sie dann reingekommen ist. Ja, sie musste häufig über den zweiten Aufschlag reingehen, aber dann hatte sie keine Sorgen oder kaum Sorgen, weil in den Rallyes war sie unglaublich präsent, war sie auch immer überlegen gegenüber Serena Williams, die, und das muss man auch sagen, die nicht mehr so wie in den letzten Jahren zum Beispiel sofort mit dem zweiten Ball auf den Punkt gehen musste, weil sie dann Probleme hatte, sich ordentlich zum Ball zu stellen, sondern die hatte die Möglichkeiten, sich zum Ball zu bewegen und hinzubewegen, aber Naomi Osaka war in den Rallyes ganz klar die bessere Spielerin.
Nochmal gerade nachgeschaut, 25-12 steht hier nach die Bilanz bei den Ballschlägen, die länger als 4 Schläge sind. Also im Endeffekt jedes Mal, wenn eine Rallye wirklich begonnen hat, dann war die Chance sehr hoch, dass Naomi Osaka das gewinnt. Und sie hat es ja nicht nur eben über Fehler von Serena geschafft, sondern auch einfach eben über diese Monster-Vorhand, die sicherlich geschwindigkeitsmäßig mit der Serena von früher aufnehmen kann. Und es war dann halt auch so eine Selbstverständlichkeit dabei. Und das ist natürlich, wo sie dann auch an Serena erinnert, die Selbstverständlichkeit, dass selbst wenn sie nicht ihr Top-Level abrufen kann, in bestimmten Teilen ihres Spiels oder in bestimmten Momenten, und es fällt eben wirklich auf mit dem Aufschlag, wie sie da am Anfang Probleme hatte, aber dann den Knopf angemacht hat und auf einmal klickt alles andere auch in ihrem Spiel. Und das ist natürlich ein Level, was schon erstaunlich hoch ist. Und um nochmal zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, auf Hardcourts eben ist sie im Moment die beste Spielerin. Die einzige, die mir da einfallen würde, ist die Andreescu von 2019, als sie US Open gewonnen hat. Die haben wir nur eben nicht mehr nach all den Verletzungen gesehen und hier nur einen Kurzauftritt gehabt. Die kann wahrscheinlich ein ähnliches Level gehen, sonst wird es schwer. Muss gucken halt, was auf den anderen Belegen passiert, aber es ist schon erstaunlich, welche Dominanz sie da mittlerweile fahren kann.
Osaka gegen Williams war schon 2018, ne? Irgendwie ist das Jahr 2020 an mir vorbeigegangen. Das ist das einzige.
Ja, das eine war vor 2,5, das andere vor 1,5 Jahren und dann hatten wir ja Osaka gegen Azarenka.
Ja, genau.
Bei den US Open im letzten Jahr.
Ja, Naomi Osaka hat auch im zweiten Satz dann das Ganze übernommen. Es gab diese eine Szene, wo Serena Williams, nachdem sie einen Punkt gemacht hat, über den Platz geschrien hat, make a shot, make a shot. Also sie hat es nicht geschafft, diese Winner anzusetzen, um Naomi Osaka unter Druck zu setzen, um selber dann mal auch die einfachen, die freien Punkte zu gewinnen. Und das hat ihr Naomi Osaka überhaupt nicht gestattet. Und das ist ein wirklich bemerkenswerter Fakt gewesen bei diesem Match, dass Naomi Osaka Serena Williams nicht gestattet hat, in dieses Match zurückzukommen. Ja, es gab nochmal einen Break. 3 Doppelfehler hat sie da gemacht. Vielleicht hat sie da dann auch, war sie ein bisschen nervös oder was, aber da hat sie 3 Doppelfehler gemacht. Da kam Serena nochmal rein, aber da hat sofort Naomi Osaka wieder aufs Gas gedrückt und hat dann ausserviert. Sie hat Serena nicht gestattet, in dieses Match zurückzukommen. Das ist, finde ich, eine
passende Formulierung. Das war ja auch das Spannende, um da nochmal anzusetzen. Sie hat eben früh mit dem Break im zweiten Satz geführt, ging dann so dahin, dann schafft Serena eben wirklich unter freundlichster Mithilfe von Osaka doch noch das Re-Break zum 4-4 und da kann Osaka dann auf einmal den Pogo-Stab rausholen und weg war sie. Dann hat sie im Endeffekt die nächsten 8 der 9 Punkte gewonnen, hat erst sehr gut retourniert gegen den Aufschlag von Serena Williams und hat es dann sowas von locker ausserviert. Und wir sprechen nachher noch über Spielerinnen, die da ein bisschen mehr Nerven gezeigt haben. Da hat Osaka überhaupt keine Nerven gezeigt, sondern hat das einfach 1-2 Service-Winner, Dankeschön, 2 Minuten und ich bin durch. Und das ist natürlich einfach ja, das ist höchstes Niveau. Das schaffen nur die allerwenigsten im Tennis, das so zu machen. Und das war erstaunlich. Man fragt sich, wenn sie ja auf ihrem besten Level gespielt hätte, ob sie hier klarer gewonnen hätte, irgendwie 6-2, 6-3 oder so, halt's für möglich. Hängt natürlich dann auch immer ein bisschen von Serena ab. Und die Frage ist eben, waren es jetzt die Umstände, dass sie nicht mehr abrufen konnte? Was sind es eben die Nerven, die wir schon angesprochen haben? Oder sind die Jungen einfach ein bisschen besser mittlerweile?
Serena Williams hat sich hinterher mit dem Griff aufs Herz verabschiedet bei den Zuschauern. Gab eine etwas längere Verabschiedung, Standing Ovations für sie. Endlich sind ja auch wieder Zuschauer da heute oder heute da gewesen. Sie ist in der Pressekonferenz darauf angesprochen worden. Und dann gab es eine Frage zu Unforced Errors. Und dieses Segment, das würde ich euch gerne tatsächlich nochmal vorspielen, weil das darüber müssen wir sprechen. Das können wir nicht aussparen. Das hören wir jetzt.
Poignant moment when you walked off the court to a standing ovation and you put your hand over your heart. What was going through your head in that moment?
I don't know. The Aussie crowd is so amazing, so it was nice to see.
Some people wondered if this is you were almost saying farewell.
I don't know. If I ever say farewell, I wouldn't tell anyone. So.
Last couple questions in the room, please. Yeah, Craig, then.
Serena, you're saying about the unforced errors through the match. Considering how well you've played to get to this stage, what do you feel caused that? Or was it just one of those bad days at the office?
I don't know. I'm done.
Serena Williams hat nicht angefangen zu weinen, weil die Frage von Craig Gabriel, dem Kollegen, war, ob es ein Bad Day in the Office war wegen der Unforced Errors, sondern das fing vorher an, als sie darauf hingewiesen worden ist oder als sie gefragt worden ist, ob das vielleicht ein Farewell gewesen ist. Und es wirkt so, vor allen Dingen ihr Instagram-Post hinterher wirkt so, als ob sie da heute Tschüss gesagt hat.
Ja, und die Szene ist auch auf YouTube zu finden oder wahrscheinlich auch auf der Australian Open Website. Ja, genau. Also wer die sehen möchte, der kann eben den von Andreas gerade beschriebenen Ablauf sehen. Und die spannendste Bemerkung im Ganzen war ja, dass sie es niemand sagen würde, wenn sie Abschied nehmen würde. Kann man natürlich sehr kryptisch lesen, als dass es möglicherweise ihr letztes Jahr ist. Ich denke, es könnte auch das letzte Jahr noch für den einen oder anderen Topspieler sein. Und es wäre keine Sensation, wenn sie zurücktreten würde. Wenn es jetzt auf diese Art und Weise passiert ist, dann fand ich, war es irgendwie ein schöner und passender Abschied und Gott sei Dank vor Zuschauern.
Ja, Gott sei Dank vor Zuschauern und ja, wie gesagt, Craig Gabriel, ein Radiokollege, der mir bei den letzten beiden Australian Open immer gegenüber gesessen hat und dessen Stimme ich sehr schätze, hat die Frage gestellt mit dem Bad Day in the Office und das war nicht der Grund, warum sie dann Tränen in die Augen bekommen hat. Und Serena Williams ist damit abgetreten und es ist Spekulation, ob es jetzt ihr letztes Australian Open war, wann wir sie wiedersehen und ob wir sie nochmal wiedersehen als Spielerin. Mal gucken. Wir möchten aber auch noch in die Pressekonferenz von Naomi Osaka reinhören. Das sind zwei Töne, die ich euch gerne vorspielen wollen würde, die sie heute in der Pressekonferenz gesagt hat. Einmal.
Well, for me, I have this mentality of people don't remember the runners up. I mean, you might, but like the winner's name is the one that's engraved. So I think I fight the hardest in the finals. And I think that's where, you know, you sort of set yourself apart. It's the other person won as many matches as you did, and it's something that I think, I don't know, it's like the biggest fight.
Und?
I feel like I'm playing with a different purpose for this trip. I think I'm just so happy with my team, and we've been through this entire quarantine, and we've been stuck together, and I don't know, every day is really fun with them, so I just want to do really well as a vessel for everyone's hard work.
Auf der einen Seite sagt sie, sie sei in diesen Finals sei sie immer so fokussiert, weil sie sagt, Runners-up, also die Verlierer von Finals, werden nicht mehr gekannt, beziehungsweise die weiß, da weiß niemand mehr was von. Und auf der anderen Seite sagt sie, sie macht das natürlich für ihr Team, die durch mit ihr durch diese Quarantäne durchgegangen ist. Ich habe immer noch das Gefühl, dass man Naomi Osaka zwischendurch so ein bisschen unterschätzt. Sie kann auf und außerhalb des Platzes, beziehungsweise bei Interviews, ist sie sehr schüchtern immer noch und ist sie nicht die Lautsprecherin oder so. Aber auf dem Platz ist sie absolut eine absolute Löwin. Ich möchte nicht sagen Killerin oder so, aber sie ist eine absolute Löwin und will dann unbedingt diese Siege haben. Und das finde ich sehr beeindruckend, eine sehr beeindruckende Einstellung. Und das ist wahrscheinlich der Eindruck, den man bekommt von Champions.
Vor allem hat sie natürlich die spielerischen Möglichkeiten, auch jedes Match für sich zu entscheiden. Wenn wir jetzt rüber gucken zu einer prägenden Spielerin der 10er Jahre, Simona Halep hat wahrscheinlich eine ähnliche Einstellung, hat aber einfach nicht die Voraussetzungen, die Osaka hat. Ist einfach nicht, hat nicht ganz so viel Power, nicht ganz so einen guten Aufschlag, ist vielleicht nicht, oder ist eine herausragende Athletin, aber nicht die herausragendste Athletin wie Osaka. Und dann vergleicht man das miteinander. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen was Osaka ausmacht, dass sie die Möglichkeiten hat, dass sie die aber eben auch abrufen kann. Und um nochmal auf den anderen Punkt einzugehen, ich meine, jede und jeder von uns kann ja mal kurz überlegen, ob uns die Finalisten und Finalistinnen der Grand Slams aus dem letzten Jahr ohne Nachgucken einfallen und dann mal ins Halbfinale überlegen. Da wird es dann wahrscheinlich schon sehr, sehr eng werden. Ich weiß nicht, ob ich es im Moment hinbekommen würde. Und da hat sie natürlich einfach nicht unrecht, dass wir uns am Ende primär an die Sieger und Siegerinnen erinnern und vielleicht noch an das Match und dann als drittes an den oder diejenige, die es verloren hat. Und so bin ich mir sicher, blickt sie darauf.
Absolut. Also, Naomi Osaka steht im Finale und sie trifft im Finale auf Jennifer Brady. Die hat heute gegen Karolina Muchova in 3 Sätzen gewonnen. Und wo wir eben gesagt haben, dass Naomi Osaka das ausserviert hat und nicht wirklich viele Nerven gezeigt hat, bis auf dieses eine Spiel, wo sie 3 Doppelfehler serviert hat, waren bei Karolina Muchova und Jennifer Brady sehr, sehr viele Nerven im Spiel. Und es kann niemanden wundern, warum viele Nerven im Spiel war. Für beide war es die Möglichkeit auf das erste Grand Slam-Finale. Für Jennifer Brady war es das zweite Grand Slam-Finale, Halbfinale hintereinander. Und Jennifer Brady hat das am Ende gewonnen mit 6-4. 3-6 und 6-4. Und ich gebe ganz offen zu, es war nicht unbedingt im Schein der Öffentlichkeit dieses Match, weil viele gesagt haben, ja, vielleicht kennen wir die beiden noch nicht so richtig. Aber es war ein sehr abwechslungsreiches Match und vor allen Dingen das allerletzte Aufschlagspiel, als Jennifer Brady zum 6-4 auserviert hat. Das hat alles gezeigt, was Tennis so toll macht, so ausmacht. Dieses ganze Drama und diese Winner und dann ein Ball, der knapp ausgegangen ist, wo Jennifer Brady schon auf die Knie gegangen ist. Sie musste 4 Matchbälle abwehren lassen oder hat 4 Matchbälle abwehren lassen von Muchova. Das war ein sehr abwechslungsreiches und gutes Match und es war ein dem Halbfinale sehr würdiges Match.
Auf jeden Fall waren natürlich noch zumindest nicht die ganz großen Namen und es kann ja nur im Schatten stehen von Osaka gegen Williams. Das ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Es war aber wirklich ein Match, wo man eben gesehen hat, wie am Ende im Tennis gewonnen wird und wie verloren wird. Wenn wir schauen, hat Muchova am Ende 3 Punkte mehr gewonnen. Und sie war wahrscheinlich auch ein bisschen die bessere Spielerin. Aber sie hat dreimal im Endeffekt einen kleinen Wackler drin gehabt. Das erste Mal ist, als sie bei 4-5 im ersten Satz drin bleiben möchte. Und sie war bis dahin eigentlich die etwas bessere Spielerin, aber sie macht im allerentscheidenden Moment ihren ersten Doppelfehler bei 4-5, 30-40, gibt dadurch den Satz ab. Zweiten hat sie klar im Griff, aber wirklich klar im Griff. Da verliert sie einen einzigen Punkt beim Aufschlag, hat sich da dann Brady einfach vom Leib gehalten, ist die bessere Spielerin mittlerweile auch von der Grundlinie und nicht nur beim Serve. Und dann Anfang des dritten Satzes, eigentlich ziemlich unerklärbar, gibt sie ganz schnell ihr Aufschlagspiel ab. Da war dann wirklich irgendwie mindestens 3 Unforced Errors drin und wirklich ja. So Rahmenbälle, Ball verspringt, einfach ziemlich unerklärlich. Dann geht das Match eben bis zu dem Moment, wo mal läuft so ein bisschen dahin, bis Brady dann zum Match aufschlägt und Brady hat die Matchbälle und Muchova hat aber ihrerseits Breakchancen und es sind 2 Returns dabei, die wirklich, wirklich schwach waren. Da hat Brady Nerven gezeigt, hat die im Endeffekt nur reingezwirbelt mit dem zweiten Aufschlag, also so ein bisschen reingedreht und Muchova setzt einen sicherlich 20 Zentimeter ins Aus und einen wirklich, der erreicht kaum das Netz. Und da hat man dann eben gesehen, 3-mal die Nerven gezeigt, eigentlich die bessere Spielerin, aber Brady ein bisschen erfahrener mittlerweile, natürlich in Grand Slam Halbfinals, hat er dann so ein bisschen die Karte gezogen und ist schnell davon gelaufen.
für Brady war es das zweite Halbfinale, du hast es auch gerade nochmal gesagt, für Muchova das erste Halbfinale und es war so ein schöner, es war nicht unbedingt ein Clash of Styles, weil auch Brady kann sehr abwechslungsreiches Tennis spielen, aber Brady ist eher über die Power gegangen, über den Aufschlag, über die Vorhand und bei Muchova kommt das ganze Package ins Spiel. Sie macht zwischendurch Netzangriffe, sie hat den Slice mit drin, sie hat natürlich Topspin, sie kann auf den Winner gehen und das war insgesamt ein schönes Matchup und ich könnte mir vorstellen, dass wir das Spiel in den nächsten Jahren noch häufiger erleben werden und auch noch häufiger darüber sprechen, wie gut die beiden eigentlich spielerisch zueinander passen.
Ja, ich bin auch gespannt. Die beiden kann ich mir auch gut auf Sand und auf Rasen gegeneinander vorstellen. Muchova hat ja schon das Viertelfinale in Wimbledon erreicht. Muss man gucken, ob Bradys Spiel dafür gemacht ist für den Rasen, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Sand kann ich mir sie beide gegeneinander gut vorstellen. Man sieht, glaube ich, auch bei Muchova, dass das Potenzial da ist, einen Grand Slam zu gewinnen, aber es sind eben schon noch Schwächen dabei. Also der Return hat sich heute im engsten Moment gezeigt und die Rückhand kann auch schon noch ein bisschen wackeliger sein. Die Vorhand ist wirklich super stylisch, mit der kann sie einen Court wunderbar öffnen, kann sie auch Netzangriffe richtig gut vorbereiten. Da kann sie diese Cliffhanger-Vorhände spielen, die dann im letzten Moment reinfallen. Also das ist sehr beeindruckend und sehr variabel, aber die Rückhand ist ein bisschen wackeliger, genau wie der Return. Und da wird sie jeweils, glaube ich, noch einen Sprung machen müssen, um einen Grand Slam gewinnen zu können. Aber sie ist nah rangekommen und Brady ist erstaunlich. Ich meine, die hat ein beeindruckendes Level mittlerweile erreicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das US Open Halbfinale, das sie gegen Osaka gespielt hat, das war durchaus eng. Da ist sie nicht untergegangen. Da hat sie wirklich Osaka die Stirn geboten. Sie ist nicht, ja, sie kann nicht das Maximum-Level erreichen, was Osaka erreichen kann. Aber ich glaube, sie kann das Level darunter relativ konstant abrufen. Und von daher, ganz so klar wird es unter Umständen auch nicht werden am Samstag.
Ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen und du hast es gerade gesagt, das Halbfinale bei den US Open war sehr knapp und es war ein fantastisches Match damals und ich habe nichts dagegen, wenn wir dieses Match dann nochmal erleben, dann am Samstag im Finale. Jennifer Brady war so ein bisschen, ja, man wartete so ein bisschen auf den Durchbruch. Man wusste, dass sie die Anlagen hat und man wusste, dass sie wirklich talentiert ist, aber es hat ein bisschen gedauert, bis sie da reingekommen ist und sie ist in der Pressekonferenz gefragt worden, wie das angefangen hat und wann sie selber dann auch gemerkt hat, dass sie gut ist und dass sie mit den Großen mithalten kann. Und das hat sie darauf geantwortet. Das sind die Antworten auf zwei Fragen. Das kommt jetzt direkt hintereinander von Jennifer Brady. Das hört ihr jetzt.
Well, I would say throughout my junior career, you know, all the coaches that I had, I was training at the Everett Tennis Academy, and they were always telling me, you know, I have potential to be a great tennis player, but it was just finding my game and finding, you know, I had a bit of a temper as a kid, wasn't really mentally the toughest, so I think that has kind of just shifted my whole career, just being able to stay in tough moments, close out tough matches, just fight my way back regardless of the score. So, yeah, I mean, I was told, like I said, my whole junior career that I have a good forehand, good serve. I just needed to put the two things together, and you know, now I have. I would say probably last year, because I had the start of the year, I had some good wins. I was practicing with the top players, and you know, once I was able to see, okay, they don't really hit the ball much bigger than I do. They don't do anything super spectacular compared to what I do. So I can do the same.
Okay, yeah.
Es sind die Kleinigkeiten, oder? Bei diesen Spielerinnen auf diesem Level. Es ist das Mentale und man merkt, ja, die anderen Frauen spielen auch nicht unbedingt anders als ich. Die haben auch keine anderen Schläge als ich. Das Selbstvertrauen dann zu entwickeln, ich kann mit denen allen mithalten. Ich glaube, es sind wirklich, in dieser Höhe sind es wirklich nur noch die ganz, ganz kleinen Dinge.
Ja, ich meine, alleine eben eigentlich durch dieses Akademiesystem durchzukommen, ich glaube ja, dass sie auch am College war, ich hoffe, ich liege da gerade nicht falsch, sich da auch durchzusetzen, dann in die Top 100 einzuziehen, das sind ja schon mal drei enorme Schritte, an denen ja 999 von 1000 scheitern werden. Und dann hat sie es in die Top 100 geschafft. Und da haben es aber eben alle mit dieser Attitüde, mit diesem Talent hingeschafft. Und sich da dann nochmal abzugrenzen von den anderen Konkurrenten und Konkurrentinnen, das muss enorm schwer sein. Aber dass sie das jetzt gemacht hat, ist beeindruckend. Ich kann mir vorstellen, dass sie im Moment wirklich auch schon von Vorbereitung etc. ziemlich am Maximum läuft, dass sie einfach wirklich im Moment auf der Höhe ihres Schaffens ist. Da muss man immer gucken, wie lang kann sie das abrufen, aber es ist überhaupt beeindruckend, dass sie es erreicht hat. Und selbst wenn das jetzt der Höhepunkt ihrer Karriere war und am Ende in Halbfinale und Finale mit einem Grand Slam stehen, das ist ja, das sind beeindruckende 8 oder 9 Monate.
Jennifer Brady hat dieses Finale erreicht gegen Naomi Osaka. Wie gesagt, wir werden es am Samstag erleben. Naomi Osaka ist ganz sicher die Favoritin in diesem Match und wir kriegen aber vielleicht ein Match wie bei den US Open 2020 und dann werden wir ein tolles Match erleben und dann können wir uns, glaube ich, drauf freuen auf dieses Match. Wir können noch auf das Damen-Doppel gerade zu sprechen kommen. Die spielen nämlich morgen auch um 6 Uhr deutscher Zeit. Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova gegen Elise Mertens und Arina Sabalenka. Die an 2 und 3 Gesetzen haben sich hier durchgesetzt bis ins Finale, weil nämlich Su Aishe und Barbora Strizova in der 2. Runde gegen Daria Jurak und Nina Stojanovic ausgeschieden sind. Die haben das Halbfinale erreicht. Das war also überraschend, unüberraschend das Ganze, bis auf das Rausfliegen von Barbora Strizova und Su Aishe, die vielleicht so ein bisschen mehr aufs Einzel geschielt hat. Aber ansonsten war das ein Wettbewerb, der sehr straight durchgegangen ist.
Ist es ja eigentlich auch so ein bisschen in den letzten 2, 3, 4 Jahren im Damendoppel gewesen. Wir haben eigentlich immer 1, 2 dominante Teams. In meinem letzten Jahr waren Mladenovic-Babosch einfach sehr gut. Dann hatten wir Krejcikova, Siniakova, die ja die 2 Jahre davor nicht dominiert haben, aber einfach das beste Team waren auf der Tour sind Mertens und Sabalenka, also außerhalb der Grand Slams das beste Team. Da ist im Moment schon einfach ein gewisser Klassenunterschied für 3 bis 5 Doppel vielleicht und dann dem Rest ist nicht wie im Herrendoppel, wo es relativ weit offen ist zurzeit und eigentlich ja auch schon seitdem die Bryan-Brüder eben von ihrer höchsten Güte etwas runtergefallen sind, jetzt ja auch zurückgetreten sind, sondern hier dominieren einige wenige Teams fast jedes der großen Turniere.
Krejcikova, Siniakova war lange die Nummer 1 gewesen. Momentan sind es Su Aishe und Barbora Strizova und Mertens und Sabalenka könnten es dann auch bald sein, weil die spielen wirklich ein exzellentes Doppel zusammen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über das etwas weniger spektakuläre Herrenhalbfinale sprechen zwischen Novak Djokovic und Aslan Karatsev und dann werden wir die beiden anderen Doppelwettbewerbe auch noch aufarbeiten und dann schauen wir noch ein bisschen voraus auf das Match morgen von Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev. Aslan Karatsev, das war wohl sicher die größte Überraschung in diesem Turnier bislang, Herren wie Frauen. Der hatte das Halbfinale erreicht. Er hatte einen bemerkenswerten Weg durch dieses Turnier geschafft und er hatte dieses Halbfinale verdient erreicht. Das müssen wir so sagen. Er hat gegen Gregor Dimitrov, natürlich gegen einen verletzten Gregor Dimitrov gewonnen, aber er hatte einen 2-0-Satzrückstand gegen Felix Auger-Aliassime aufgeholt. Er hatte Diego Schwartzmann wirklich zur Seite geschubst, Igor Gerasimov 6-0, 6-1, 6-0 zur Seite geschoben. In der ersten Runde Gianluca Maga und ist natürlich auch durch die Qualifikation gekommen, unter anderem, wo er Brandon Nakashima besiegt hat, auch einen talentierten Spieler. Er ist in dieses Halbfinale gekommen, völlig zu Recht. Er hat jetzt gegen Novak Djokovic gespielt, der vorher gegen Alexander Zverev im Viertelfinale gewonnen hatte. Und Aslan Karatsev hatte bis auf wenige Momente keine Chance. 3-6, 4-6 und 2-6. Aber was ich sagen möchte ist, dass Aslan Karatsev, wir müssen gar nicht so richtig viel über das Spiel heute sprechen, durchaus gezeigt hat, warum er im letzten Jahr im September die Challenger-Szene komplett aufgemischt hat, warum er hier durch die Quali durchgegangen ist und warum er hier so viele prominente Gegner geschlagen hat. Weil zwischendurch war sein Spiel immer mal wieder da, dass die Vorhand wirklich fantastisch ist, dass sein Aufschlag gut ist, dass er Winner schlagen kann. Das Problem ist halt, gegen Novak Djokovic muss er das von Sekunde zu Sekunde immer wieder machen. Gegen die anderen reicht es vielleicht, wenn er da zwischendurch mal eine kleine Pause hat. Aber Djokovic hat das Spiel heute in Teilen relativ fein säuberlich zerlegt.
Und es gibt halt so 2 Phasen, würde ich sagen, in dem Match. Das eine waren 6-3, 5-1, so stand es nämlich für Djokovic. Wäre fast ein 6-1 geworden, dann holt Karatsev die 3 Spiele auf, hat noch Break, 2 Breakbälle sogar zum 5-5. Und dann natürlich, muss man sagen, bringt es Djokovic doch noch irgendwie über die Runden. Und der dritte Satz, ja, da ist Karatsev dann ein bisschen auch noch abgefallen. Also es hätte sehr klar werden können. Aber ich glaube vor allem eben diese Spiele, wo er im zweiten Satz aufholt, das ist, wo Karatsev sehr zufrieden drauf blicken kann. Und man sieht einfach, ein Unterschied ist im Moment, dass Djokovic einer der besten Surfspieler auf der Welt ist und da natürlich einfach ein hohes Tempo im Moment auch vorlegen kann, auch gegen jemand wie Karatsev, der auch einen sehr guten ersten Aufschlag hat und interessanterweise zum Beispiel am Ende des ersten Satzes stehen bei beiden einmal 81 und einmal 82% gewonnener Punkt hinterm ersten Aufschlag bei Djokovic sind. aber halt 78% hinter dem zweiten bei Karatsev 30. Und das ist so ein bisschen der eine Unterschied und der andere dann halt auch, Djokovic macht quasi keine Fehler. Also im ersten Satz steht ein Unforced Error, ich glaube bei 5-1, im zweiten hat er dann einen zweiten auch schon gehabt und er gibt dann Karatsev eben keinen leichten Fehler oder mal eine Phase von 2-3 Spielen bis auf die 1-1 angesprochene, wo er es laufen lässt oder so. Und das ist dann natürlich ein enormer Unterschied. In den letzten beiden Matches ist er ja zurückgekommen, als die beiden Gegner dann ein bisschen geschwächelt haben oder Nerven gezeigt haben oder das Level nicht durchhalten können. Und das kann man einfach von Djokovic und kann er natürlich auch von Djokovic nicht erwarten. Und wenn man sich jetzt Karatsev anguckt, dann würde ich sagen, hat er auf jeden Fall das Level, um sich irgendwo zwischen 20 und 50 einzusortieren. Frage ist jetzt natürlich, wie geht er damit um? Das haben wir so häufig im Tennis. Es kommt da ein großer Erfolg und dann sieht man halt, manchen schaffen es daraus dann, sich was aufzubauen. Buchova ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, um eine aufzugreifen, die wir schon hatten, die da einmal einen Durchbruch bei den US Open hat, den genutzt, um sich in den Top 30 seitdem zu etablieren. Und dann gibt es welche, die fallen halt komplett weg. Das ist, glaube ich, beides möglich. Dafür kennen wir ihn nicht gut genug, dafür wissen wir einfach auch noch nicht genug, wie er auf dem Level letztendlich agieren wird.
Markus Bagdatis hat mal das Finale erreicht und er hatte danach eine solide Karriere, aber nie so richtig Top 10 oder Top 5 oder so, aber der hat sich eine gute und solide Karriere zusammengeschustert. Das könnte ich mir in der Tat vorstellen bei Aslan Karatsev auch.
Ja, aber ja die Frage, ob er dann auch so viel Aufmerksamkeit bekommt. Bagdatis war ja schon einer der großen Charismatiker des Tennis. Wäre spannend, ob das bei ihm Unterschied ist natürlich auch, er ist nicht mehr der Allerjüngste. Also ich denke, in seinem Peak hat er noch so 2-3 Jahre eigentlich vor sich. Und wenn er die jetzt nutzen kann, um wirklich noch einiges abzuräumen, dann Chapeau an ihn.
Ja, also Aslan Karatsev, wir werden sehen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Und wir können nochmal auf Novak Djokovic zu sprechen kommen. Der hat in der Pressekonferenz gesagt, zum ersten Mal hat er keine Schmerzen verspürt. Er sei im Moment richtig gut drauf und er bewege sich richtig gut und er geht davon aus, dass Daniel Medvedev the man to beat sei und er werde aber erst am Samstag das nächste Mal trainieren, weil Training habe er genug gehabt. Novak Djokovic ist auf dem Weg der Besserung und das kann für das Finale ja nur das Beste heißen.
Ja, wird natürlich sehr spannend, auf wen er dort trifft. Es wären ja schon zwei richtig unterschiedliche Matches. Gegen Medvedev würden wir wohl diese ewig Ballwechsel sehen. Die beiden spiegeln sich auf eine gewisse Art und Weise, während Tsitsipas natürlich durch sein variables Spiel ganz andere Möglichkeiten hat, einen Djokovic unter Druck zu setzen, bei dem wir aber auch nicht wüssten, kann er oder wie würde er damit umgehen, in einem Grand-Slam-Finale zu sein, bei Medvedev wissen wir es.
Ja, Medvedev gegen Tsitsipas, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Novak Djokovic gegen Aslan Karatsev, das ging heute in 3 Sätzen vorbei. Wir müssen gar nicht so richtig viel mehr darüber sprechen, oder? 9. Finale für Novak Djokovic. 8-mal hat er bislang drin gespielt, hat nicht häufig verloren.
Ja, kein Mal. Also, ich denke, Chancen sind da, dass wir am Ende hier 9 von 9 stehen haben werden und vielleicht kriegt er noch die 10 voll. Das wäre natürlich erstaunlich, nachdem wir schon diesen Lauf von Nadal in Paris über die letzten 15 Jahre hatten.
Ja, es könnte tatsächlich ein ähnlicher Lauf werden von Novak Djokovic hier in Melbourne. Lass uns nochmal auf die anderen beiden Wettbewerbe zu sprechen kommen, weil, wie gesagt, es gibt nicht mehr viel dazu zu sprechen zu diesem Match heute. Wir haben die Halbfinals erreicht im Herrendoppel, beziehungsweise ein Finalistenpaar können wir schon. Ivan Dodig und Filip Poljaček haben heute etwas überraschend in 3 Sätzen Nikola Mektic und Mate Pavic, die an 2 gesetzten, in 3 Sätzen besiegt. 4-6, 6-4, 6-3 und ihre Finalgegner sind entweder Jamie Murray, Bruno Soares, die wieder vereint sind, nachdem sie sich ein paar Jahre lang getrennt hatten, oder Rajiv Ram und Joe Salisbury, die beiden, die letztes Jahr das Doppel gewonnen hatten, hier bei den Australian Open. Murray Soares gegen Ram Salisbury und Filip Poljaček und Ivan Dodig. 3 dieser Doppel, worüber wir gerade eben gesprochen haben, der 10-12 Doppel, die es im Moment gibt, die Grand Slams gewinnen können.
Ja, und gerade nochmal nachgeguckt, dachte Dodig sei schon ein paar Tage älter, ist aber erst 36, nicht wie von mir vermutet 40. Der war durchaus auch mal ein sehr solider Einzelspieler, bis er dann eine wirklich richtig gute Doppelkarriere hingelegt hat und er zum Beispiel auch mit Soares ziemlich lang zusammengespielt hat. Also hier war fröhlicher Pärchentausch schon über die Jahre bei den Beteiligten. Ich hätte auch gedacht, dass Mektic, Pavic sich ja allerdings durchsetzen, die ich dann doch als besser und konstanter ansehe als Dodig und Poljaček. Aber wie gesagt, Dodig ist so ein bisschen einer, der hatte halt mal herausragende Tage und dann hat er auch gute Siege im Einzel gehabt, dann kann er aber auch ein ganzes Doppelteam über Ziellinie ziehen und dann gibt es Tage, wo bei ihm gar nicht so richtig viel läuft. Und ich habe das Match jetzt nicht gesehen, weiß nicht, welchen Tag er heute hatte, aber ich denke, er ist schon ein gewisser X-Faktor in den meisten Doppelmatches.
Mektić-Pavic hatten vorher in einem fantastischen Viertelfinale gegen Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut gewonnen in 3 Sätzen, 6-4, 4-6, 7-6, hatten den Match-Tiebreak mit 10-3 dann gewonnen, aber das war ein fantastisches Viertelfinale und Herbert und Mahut waren etwas am Boden zerstört, dass sie das Match verloren haben. Ram Salisbury, wie gesagt, letztes Jahr gewonnen, Mario Soares schon seit ewigen Zeiten dabei, zwischendurch mal mit anderen Partnern unterwegs und jetzt im Halbfinale, was morgen stattfinden wird, spielen sie dann gegeneinander. Und dann haben wir noch das Mixed, wo wir auch die Halbfinals jetzt erleben, beziehungsweise ein Finalistenpaar auch schon haben. Barbora Krejcikova und Rajiv Ram. Rajiv Ram räumt in den Doppelwettbewerben ab. Auch Barbora Krejcikova räumt in den Doppelwettbewerben ab. Die haben heute Morgen gegen Storm Sanders und Mark Polmans gewonnen mit 6-3 und 6-3. Storm Sanders, Mark Polmans, ein australisches Mixed, was sich ein bisschen überraschend hier durchgesetzt hatten. Und in der anderen Hälfte stehen Sam Stosur und Matt Apton zusammen. Die haben heute ihr Viertelfinale gewonnen und die treffen auf Desiree Kravchik und Joe Salisbury. Also Salisbury, Ram, Krejcikova, die haben in beiden Doppelwettbewerben Chancen. Sam Stosur, der würde ich ja gönnen, nach ihrer Rückkehr hier das Mixed mal zu gewinnen vor heimischer Kulisse. Auch jetzt mit Zuschauern.
Ja, eben. Mit Zuschauern. Und das wäre natürlich eine Geschichte. Sie hat jetzt Doppel hier schon gewonnen. Das Damen-Doppel, wenn jetzt was Mixed, Doppel-Einzel wird nicht mehr dazu kommen. Sie treffen auf zwei in Krafczyk und Salisbury, denen ich zutraue, in den nächsten 10 Jahren jeweils noch locker 3 bis 5 Grand Slams zu gewinnen im Doppel und im Mix. Die sind so ein bisschen die nachkommenden oder 2, 3 der nachkommenden Doppelstars. Und Apton ist jetzt nun auch nicht mehr der allerjüngste. Also hier so ein bisschen ein Seniorenpaar, was auf die Jungen trifft. Und es wäre eine sehr schöne Geschichte. Ich bin allerdings wirklich gespannt, ob sie sich gegen so einen routinierte, ja, fast eben Vollprofis im Doppel wirklich durchsetzen können am Ende.
Das wird spannend zu sehen sein und wir werden natürlich in den nächsten Tagen nochmal darüber sprechen. Morgen gibt es keinen Podcast. Wir werden das Halbfinale zwischen Tsitsipas und Medvedev werden wir am Samstag aufarbeiten, nach dem Finale der Frauen. Morgen kriegen wir es zeitlich leider nicht hin, diesen Podcast zu machen. Der für heute ist zu Ende. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis Samstag. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.